Triggerwarnung. In diesem Podcast geht es um Bulimie. Der Alltag mit der Essbrechsucht wird detailliert beschrieben, außerdem die Themen Essstörung und Vergewaltigung behandelt. Wenn du dich damit nicht wohlfühlst, höre dir diesen Podcast nicht oder nur in Begleitung anderer an.
Wenn die Frauen, die quasi die Finger brauchen, also die Knöchel, die dann immer wieder wund sind, die immer wieder aufgehen von der Säure, aber auch von den Zähnen, vom Abrieb, das ist ganz, ganz typisch. Du hast vielleicht zwischendrin mal irgendwie 2-3 Momente, wo du, ich sag mal, 5 oder 10 Minuten ein bisschen mit dir und dem Leben verbunden bist, aber der Rest ist einfach existieren, funktionieren und in diesem Gefängnis leben.
Sprechstunde, ein Freistunde-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zur Sprechstunde, heute mit Kerstin. Andrea Ammann ist die wohl bekannteste Bulimie-Expertin im deutschsprachigen Raum. Sie selbst verbrachte fast 2 Jahrzehnte damit, erst Unmengen zu essen und dann im Anschluss zu kotzen, wie sie es selbst ungeschönt nennt. Heute will sie Betroffenen helfen. In dieser Folge schildert Andrea, wie bei ihr damals ein typischer Tag mit Bulimie aussah und warum die Zahl 50 darüber entschied, ob es für sie ein guter oder schlimmer Tag wird. Andrea, du bist ja mit 16 Jahren vergewaltigt worden und dadurch in die Bulimie gerutscht. Wie hat damals ein typischer Tag mit Bulimie bei dir ausgesehen?
Also so ein typischer Tag in der Bulimie sieht so aus, dass du mal aufstehst und dann gehst du ins Bad, stellst dich auf die Waage und dann entscheidet mal die Zahl auf der Waage, ob das ein guter oder ein schlechter Tag wird. Man hat so Zahlen im Kopf oder Gewicht, also das ist bis auf 100 Gramm quasi definiert, kontrolliert in meinem Kopf. So viel ist erlaubt und so viel geht gar nicht. Also quasi, das war dann wirklich 100 Gramm mehr oder weniger, war schon, der Tag ist zur Sau und eigentlich spielt es gar keine Rolle mehr, was ich heute mache. Oder er könnte trotzdem noch gut werden. Mhm. Und je nachdem, eben wie diese Zahl war, stehst du dann halt auf. Wenn die schlecht war, dann spielt es eigentlich eh keine Rolle mehr. Dann fängst du tatsächlich schon morgens um 7, 8 an. Wenn du zur Arbeit fährst zum Beispiel, dann fährst du bei der Bäckerei vorbei, kaufst dir mal 20 Croissants ein, vertilgst die auf dem Weg zur Arbeit. Das Erste, was du bei der Arbeit tust, ist aufs Klo gehen, um zu kotzen. Mhm. Dann arbeitest du mal ein bisschen. Da gibt es meist in der Schweiz halt bis 9 so eine Zwischenmahlzeit. Da ist auch schon wieder Stress im Kopf, nämlich wie viel Znüni steht da? Gibt es da ein Croissant oder irgendwie ein Brötchen für jeden Einzelnen oder gibt es da genug, dass ich eben viel mehr essen könnte, damit ich dann auch wieder kotzen kann? Also quasi, das ist nicht einfach, ich setze mich mit meinen Arbeitskollegen da an den Znüni-Tisch und genieße die Pause und die Gespräche, sondern ich habe ständig Stress im Kopf, ob ich jetzt was esse, wie viel ich esse, ob ich nachher irgendwo noch Nachschub kriegen kann, damit ich kotzen kann. Oder wenn ich dann entscheide, nichts zu essen, dann sitze ich trotzdem am Tisch. Aber ich habe natürlich einen ständigen Fight in meinem Kopf, weil ich ja eigentlich Lust hätte, was zu essen oder mein Körper auch hungrig ist, aber ich ihm nichts erlaube. Mhm. So, das Schema alles oder nichts, auch hier. Und dann geht es so weiter, dann arbeite ich wieder ein bisschen, warte eigentlich nur, bis es Mittag wird. In der Mittagspause bin ich oft zum nahegelegenen Einkaufszentrum gefahren, habe eingekauft, gegessen und dann noch aufs Klo zum Kotzen und dann wieder zurück zur Arbeit. Also es ist schon krass, wenn ich das so im Nachhinein auch einfach wieder so ein bisschen Revue passieren lasse, wie viele Menschen das auch machen tatsächlich. Mhm. Also das ist nicht jetzt, weil ich das so gewählt habe, sondern das ist gang und gäbe und sehr, sehr üblich.
Aber kann man da in der Arbeit überhaupt noch produktiv sein, wenn sich im Kopf eigentlich alles ums Thema Essen und Erbrechen dreht?
Ja, das ist eine gute Frage. Und das Verrückte und das, was ich mich auch immer wieder gefragt habe, ist tatsächlich, auch wenn ich so 80-90% der Gedanken rund ums Essen, nicht essen, eben alles oder nichts, wann kann ich kotzen, wo ist das Klo, wann kann ich einkaufen, beschäftigt oder beladen war oder besetzt war, habe ich in diesen 10-20% trotzdem gelebt. Ich habe quasi den ganzen Alltag, den man normalerweise eben mit 100% Aufmerksamkeit im Kopf bewältigt, habe ich in diesen 10-20% gemacht. Und da Menschen mit Bulimie auch ultra hohe Ansprüche an Perfektion haben und unterkontrolliert sind, konnte ich unglaublich produktiv sein. Ich konnte hochperfekte Arbeit quasi abliefern. Auch wieder aufgrund dessen, dass ich ja nicht entdeckt werden wollte, dass ich nicht auffallen wollte, dass ich nicht zu schlechte Arbeit abliefern wollte, dass irgendjemand irgendeine falsche Frage stellen könnte.
Und kannst du dich noch erinnern, weil du gesagt hast, dass es hat sich alles um die Zahl auf der Waage gedreht. Weißt du noch, welche Zahl das war ungefähr, bei der alles gut war und wann es nimmer gut war?
Ja, das weiß ich ganz genau. Und ich kann die hier nennen, und es ist aber für mich ganz wichtig, dass es nicht um diese Zahl geht. Schlussendlich war das in meinem Kopf, und es gibt ja so Triggerwarnungen, wenn man sagt, okay, das ist jetzt diese Zahl und das darfst du nicht sagen. Ich sage die jetzt, weil es für mich wirklich damals ultra relevant war. Wenn ich damals über 50 gewesen bin oder gewesen wäre, dann habe ich mir in meinem Kopf wäre das quasi das Ende gewesen, also der Tod und das Aus. Also das kann man sich nicht vorstellen. Heute bin ich viel, 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 viel mehr darüber. Und ich bin absolut glücklich und happy und fühle mich wohl in meinem Körper. Aber damals war das wirklich das absolute Aus. Also das wäre einfach nicht in Frage gekommen, dass das möglich ist, darüber zu gehen.
Wie groß bist du dann, darf ich fragen? Also auf welche Körpergröße war das dann?
Ich bin 1,67.
Ah, genau, so groß wie ich.
Das war so Richtung, also ich sage immer so gerade am unteren Normalgewicht, so einfach zu unterst.
Also, das ist schon sehr schlank, ja.
Ich habe jetzt nicht untergewichtig ausgeschaut, ich habe grundsätzlich gut ausgeschaut. Heute sage ich, ich war definitiv zu dünn damals, aber das ist natürlich auch immer die Sichtweise, die man hat. Und aber eben, das spielt alles in der Kontrolle im Kopf ab. Das hat nichts mit Wohlbefinden zu tun. Also mit wie fühle ich mich, wie geht es meinem Körper? Auf was hatte ich jetzt Lust? Das hat nur mit Kontrolle zu tun gehabt, mit dieser Waage und diesen Zahlen.
Und es hat ja niemand mitbekommen, außer in einem Artikel hast du mal erwähnt, dein damaliger Partner, dein damaliger Freund, der wusste dann schon davon irgendwann. Aber gab es auch Situationen mit Menschen, die nicht eingeweiht waren, wo du fast aufgeflogen wärst?
Man wird unglaublich schlau, man wird unglaublich clever, man lügt, entwickelt Ausreden, und auch wenn es mal so fast aufgeflogen wäre, dann habe ich irgendwie, wenn jemand am Klo an die Tür geklopft hat zum Beispiel, dann habe ich gesagt, du, mir ist ultra schlecht, ich muss zerbrechen, es ist ganz, ganz schlimm. Oder wenn ich zu viel gegessen habe und jemand eine Bemerkung gemacht hat, dann habe ich gesagt, du weißt, ich habe einen guten Stoffwechsel und ich mache viel Sport und ich ertrage das einfach. Ich habe das genetisch irgendwie drin, dass ich so viel essen kann, wie ich will und nicht passiert. Also Ausreden waren immer unglaublich krass vorhanden und natürlich auch ein Stück weit Lügen.
Du hast ja während deiner Erkrankung einige Therapien gemacht und dir hat aber keine so richtig geholfen, oder? Bis eben die ganz am Schluss dann, 2003 war die, glaube ich, die letzte dann mit Energiearbeit. Warum haben die anderen Therapien nichts gebracht, glaubst du?
Also für mich im Nachhinein, wenn ich so reflektiere, sind es wahrscheinlich zwei Punkte. Also der eine Punkt, der auf jeden Fall mitspielt, ist, dass all diese Menschen keine Ahnung hatten, was Bulimie wirklich ist, respektive wie es mir wirklich geht oder wie ich mich auch fühle. Also die haben quasi gelernt, was Bulimie heißt, wie man das tut, was quasi die Symptome sind, aber diese Themen, diese Facetten, diese Ebenen, diese Feinheiten, was wirklich quasi ein Mensch mit Bulimie durchlebt, wie der fühlt, was diese Höllen sind, wo man drin gefangen ist. Ich glaube, das hat mir bei allen gefehlt, weil keine von ihnen hatte je, ich sag mal, etwas quasi persönlich mit Bulimie zu tun. Der zweite Punkt, der für mich auch im Nachhinein relativ klar ist, ist, dass es für mich mehr so eine Alibi-Übung war. Dass ich dann einfach quasi mein Gewissen etwas beruhigen konnte und mir sagen konnte, ich mache ja was. Mhm. Es hilft halt einfach nicht. Mhm. Und so, ich sag mal, unter dem Strich mir auch so einen Freischein gegeben hat, dass ich schön weiter fressen und kotzen kann und mich auch nicht damit auseinandersetzen muss, wirklich.
War dann damals der Wille, wirklich aufhören zu wollen, überhaupt schon da?
Ich glaube, wenn jemand, auch wie heute viele Menschen zu mir kommen, sich wünschen, nimmt kurz eine Pille oder jemand schnippt mit dem Finger und sagt, so, jetzt ist alles gut, dann wäre, glaube ich, der Wille schon da gewesen. Aber so wirklich mich mit mir auseinanderzusetzen, wirklich hinzuschauen, ehrlich zu sein, das Zeug auseinanderzunehmen, was schlussendlich mein Leben zum Kotzen gebracht hat, ehrlich zu sein, da war ich, glaube ich, ganz ehrlich gesagt, nicht bereit dazu. Hätte ich keinen Bock gehabt.
Mhm. Ja. Wie gehst du eigentlich, also redest du mit deinen drei Töchtern oft darüber oder wie denken sie über das Ganze?
Also, auch eine gute Frage. Also die jüngste Tochter dieser Reihe, die ist jetzt 8, die ist an ganz vielen Calls dabei. Ich hatte jetzt gerade ein 2-Tage-Seminar, die wollte, also freiwillig, ich bin ziemlich zu irgendwas, die war 2 Tage mit am Seminar dabei und hat wirklich unterstützt, mitgeholfen, die war da. Mhm. Die versteht das, die weiß, um was es geht, die weiß, was ich tue. Die kennt die Frauen, die liebt die Frauen. Also ganz, ganz spannend. Bei den großen Mädchen war es ja so, dass ich da in beiden Schwangerschaften, da wo sie zur Welt gekommen sind, noch in der Stillzeit, habe ich tatsächlich weiter gekotzt. Mhm. Und bei ihnen, und ich habe dann am Anfang auch das Thema Bulimie und so, wo ich dann auch frei war, nicht thematisiert. Aber ich musste erstmal mit mir so ein bisschen das wieder einfach ins Reine bringen und auch ein bisschen einfach das Leben wieder genießen, wo ich so frei gewesen bin. Und dann, wo sie dann größer geworden sind, natürlich so Mädchen, junge Frauen, die sich entwickeln, die schön ausschauen, die eine Ausstrahlung haben, die einen wunderschönen Körper haben, dann bin ich natürlich auch wieder ein Stück weit mit der Vergewaltigung konfrontiert worden. Mhm. Und ich mag mich erinnern, sie hatten immer viele Freiheiten und ich mag mich erinnern, ich habe das sehr habe ich explizit auf dieses Thema, dass sie sich, falls irgendein Typ kommt und sie in irgendeiner Art angreifen oder belästigen will, sollen sie sich einfach wehren. Und das habe ich, ich habe das im Nachhinein erst gecheckt, dass ich das sehr, sehr, in einer übertriebenen Art jeweils formuliert habe, dass sie sich da wehren sollen. Habe dann aber das irgendwann, wo sie in Ausgang gingen und ich das wieder mal so übertrieben, einfach natürlich mit meiner Geschichte verbunden, dass ihnen das in keinster Weise passieren soll, oder? So mitgeteilt habe ich nachher gesagt, okay, in den nächsten Tagen werde ich euch mal erklären, aus welchem Grund ich so übertrieben reagiere in diesem Bereich, wenn euch jemand angreift oder euch jemand irgendwas tun möchte. Und da waren sie 15 und 18 etwa oder 14 und 17 und ich habe ihnen das einfach so erklärt und relativ, soll ich sagen, emotionslos einfach, was passiert ist und aus welchem Grund ich das so fordere oder ihnen so mitgebe. Und ja, und die hatten dann fast Tränen, haben gesagt, hey Mama, wow, das tut mir so leid, und dass das passiert ist, und du musst dir keine Sorgen machen, wir passen auf uns auf, und das war sehr, sehr schön, und mittlerweile lieben und schätzen sie, was ich tue, sind extrem stolz auf mich, was ich da auch schlussendlich aus dem Nichts aufgebaut habe, und ich in Menschen und Frauen und Familien und Angehörigen ich schon helfen konnte. Also das ist, da sind wir sehr, sehr offen, und auch übers Essen, und das ist alles völlig unkompliziert bei uns.
Schön. Du hast in einem Artikel hast du mir erwähnt, dass du selbst von der Bulimie keine körperlichen Schäden davongetragen hast, aber wahrscheinlich kommen nicht alle so glimpflich davon, oder wenn sie das Jahre, Jahrzehnte lang machen. Mhm. Wie ist da deine Erfahrung mit deinen Klientinnen?
Also, auch das ist ganz, ganz spannend. Also, das Einzige, was ist, sind wirklich zwei Zähne, die werde ich jetzt noch quasi ersetzen lassen müssen. Die hatte ich mal Wurzelbehandlungen und die sind jetzt durch. Aber ansonsten wirklich keine körperlichen Beschwerden, das ist korrekt. Und es gibt viele Frauen, die mit Bulimie auch keine körperlichen Beschwerden haben, aber die Zähne. Also es gibt einige Frauen, die haben alle Zähne quasi saniert, alle Zähne quasi mit Gebiss ersetzt. Dann gibt es, ich sag mal, auch hier diese 20% vielleicht, die dann ganz extrem halt auch lange warten. Wenn man lange wartet mit dem Kotzen oder dem Erbrechen, dann gibt es natürlich auch viel mehr Säure. Und wenn man natürlich so lange wartet und nicht einfach sofort rein, raus, dann kann natürlich auch die Speiseröhre quasi angegriffen werden, eben die Zähne noch viel, viel mehr, die Mundhygiene. Das ist so der, ich sag mal, der Nachteil von der Beschädigung der Speiseröhre mit dieser Säure, wenn man da eben zu lange wartet und es wirklich dann auch ein bisschen auf die Spitze treiben möchte. Was auch ist, wenn die Frauen, die quasi die Finger brauchen, also die Knöchel, die dann immer wieder wund sind, die immer wieder aufgehen von der Säure, aber auch von den Zähnen, vom Abrieb. Also das ist etwas ganz, ganz Typisches, dass da einfach dann die Haut nicht mehr schön heilt und einfach auch unschön ausschaut. Für danach, also quasi Folgeschäden danach, die natürlich auch so, wenn man dann irgendwann mal wieder den Körper nährt und der wieder quasi Nahrungsmittel behalten darf, dann können natürlich Verdauungsprobleme, Blähungen und all solche Themen am Anfang sich zeigen, weil der ja gar nichts mehr gemacht hat. Der war arbeitslos sozusagen. Oder natürlich, es gibt ja immer wieder die extremen Formen. Ich sage einfach so, die 80% sind so die normalen Fälle und 20% sind natürlich auch die extremen Formen, die dann noch exzessive Abführmittel irgendwie mit nehmen, Mittel, damit sie irgendwie besser erbrechen können und so weiter. Oder verbunden quasi Bulimie gemischt mit Alkohol, Bulimie gemischt mit irgendwelchen sonstigen Drogen oder Bulimie gemischt mit exzessivem Sport. Das gibt's alles, aber das ist nicht so das Gängige.
Wenn du jetzt heute die Chance hättest, nochmal mit deinem 16-jährigen Ich zu sprechen, was würdest du zu ihr sagen?
Gute Frage. Ich würde wahrscheinlich sagen, dass ich nicht schuld war.
Das hast du ja damals ganz fest geglaubt, nach der Vergewaltigung.
Das habe ich sofort entschieden quasi, weil ich keinen Plan hatte, wohin ich gehen sollte oder was jetzt passiert ist und habe dann entschieden, okay, ich bin schuld. Das war für mich die einzige und einfachste Lösung, um irgendwie klarzukommen damit. Aber ich, schwierig, weil ich damals tatsächlich keine einzige Bezugsperson hatte oder eine Person, der ich vertraut hätte. Ich hätte mir gewünscht, ich hätte eine Person gehabt, der ich vertrauen könnte und wäre dahin gegangen. Und eben diese Schuld quasi von mir nehmen und dann diesen Mut zu haben, auch da, wo ich dann zur Ärztin geschickt wurde, quasi das einfach jemandem zu erzählen, auch wenn es jetzt keine Vertrauensperson ist und sich nicht beschämen dafür.
Wie lange
das wäre sicher wertvoll gewesen.
Wie lange hat es denn eigentlich gedauert, bis du dich jemandem anvertraut hast?
Im Mai 2003, also fast. Ja, da, wo ich nachher eigentlich auf dem Weg war, auszusteigen. Also fast 20 Jahre. Ich hab das wirklich in der ganzen Bulimie-Zeit einfach verdrängt. Einfach nicht mehr anschauen wollen, weghaben wollen, nicht fühlen wollen, nicht den Schmerz nochmals ertragen müssen. Ich habe einfach großzügig drüber weggefühlt und drüber weggesehen.
Wahnsinn, das ist echt eine extrem lange Zeit, dann, dass du das so lange für dich behalten hast dann.
Ja.
Wenn du jetzt die Möglichkeit hättest, allen bulimieerkrankten jungen Frauen oder Männern draußen irgendetwas mitzugeben, eine Nachricht, was würdest du denen gern sagen wollen?
Also, ich würde ihnen sagen, dass sie völlig normal sind, dass nichts an ihnen falsch ist, dass sie großartige, wundervolle Menschen sind und dass sie sich an jemanden wenden sollen, dem sie vertrauen, wo sie sich wohlfühlen, wo sie sich verstanden fühlen und wirklich schon in jungen Jahren den Weg zurück ins Leben wählen sollen, weil 10, 20, 30, 40 Jahre Leben einfach wegschmeißen, das ist einfach viel, viel, viel zu schade.
Und warum sagst du das dann auch so krass, also dass für dich Bulimie gleichzusetzen ist mit Leben wegschmeißen? Was ist dann für dich das, was Leben dann so unlebenswert macht mit Bulimie?
Weil du mit 80-90% deiner Gedanken, deines täglichen Tuns, mit allem ständig nur beherrscht bist von diesen Gedanken rund um die Bulimie, von Verstecken, von Lügen, von Essen, von Kotzen, von WC, von Einkaufen, von Perfektsein im Außen, von dieser Scheinwelt, von diesem Doppelleben schön irgendwie aufrechterhalten. Das ist so krass, da. Du hast vielleicht zwischendrin mal irgendwie 2, 3 Momente, wo du, ich sag mal 5 oder 10 Minuten ein bisschen mit dir und dem Leben verbunden bist, aber der Rest ist einfach existieren, funktionieren und in diesem Gefängnis leben. Also das ist ein absolutes Gefängnis, wo man da lebt, dass man sich selbst auferlegt.
Und jetzt ist wahrscheinlich im Vergleich dazu der Lebensqualität extrem hoch, oder?
Ja, jetzt ist es Freiheit, auch diese Ruhe und die Freiheit im Kopf. Quasi als normaler Mensch kann man sich das kaum vorstellen, dass man in der Bulimie ständige Kommunikation im Kopf hat. Also nicht nur in der Bulimie, ich gehe davon aus, auch in anderen Süchten und Abhängigkeiten. Also wenn jemand sagt, boah, ich habe so viel im Kopf und ich muss an so viele Sachen denken, dann sage ich, überleg dir mal, du hast das fast 24 Stunden am Tag und zwar noch in Kommunikation, also dass da in deinem Kopf noch quasi 2 Stimmen miteinander oder gegeneinander kommunizieren. Das kann man sich, wenn man das nicht erlebt hat, gar nicht vorstellen, wie krass belastend das ist.
Andrea Ammann hat den Ausstieg also erst geschafft, als sie mutig genug war, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen. Die Schweizerin weiß genau, wie man sich mit einer Essbrechsucht fühlt. Und so kann sie jetzt Menschen helfen, die noch in diesem Teufelskreis feststecken. Dafür brennt sie, es ist ihre Lebensaufgabe. Das war die Sprechstunde mit Bulimie-Expertin Andrea Ammann. Wenn ihr Fragen habt oder mehr zur Freistunde wissen wollt, dann schaut einfach bei uns auf Instagram vorbei. Dort heißen wir freistunde.de.